Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Aufstand mit Traktoren. Die WOZ beantwortet Grundsatzfragen zu den Bauernprotesten.
Gülle und Mist auf Straßen, vor Supermärkten, brennende Autoreifen vor Ratshäusern, Eier und Steine gegen das EU-Parlament. Bauern und Bäuerinnen in ganz Europa sind wütend. Seit Anfang 2024 protestieren sie gegen die EU-Agrarpolitik. In Frankreich, Deutschland, Belgien, Griechenland, Italien, Lettland, den Niederlanden, Polen, Rumänien, Spanien. Es kommt zum Teil zu gewalttätigen Szenen. Der Protest richtet sich gegen Kürzungen von Agrarsubventionen, gegen die zunehmende Bürokratisierung, gegen Freihandelsabkommen, gegen Umweltauflagen. Derweil schreibt der Schweizer Bauernverband in einer Medienmitteilung, dass Schweizer Bauernbetriebe sehr viel Verständnis für den Frust ihrer europäischen Kolleginnen und Kollegen hätten und ihre Forderungen teilen würden. In der Schweiz habe das Parlament glücklicherweise offenere Ohren für die Anliegen der Landwirtschaft, aber die Situation sei ebenfalls angespannt. Der Schweizer Bauernverband ist einflussreich. Die Bauernlobby gilt als eine der mächtigsten im Bundeshaus. Nichtsdestotrotz hat sich etwa zeitgleich die Facebook-Gruppe Revolt Agricole Suisse gegründet. Eine Woche später hatte die Gruppe bereits 7000 Mitglieder. Und weitere Wochen später fuhren auch hier die Traktoren auf. «Sie säen und sie ernten nicht, aber sie wissen alles besser», war einer des Slogans. Manche Landwirte hatten auch die Schweizer Fahne als Banner an den Traktor angebracht. Bauern und wahrscheinlich auch Bäuerinnen besammelten sich abends mit ihren Traktoren an verschiedenen Orten auf Äckern und Feldern und formierten ein SOS-Leuchtzeichen. Ein Notruf gen Himmel? Haben Schweizer Politikerinnen und Politiker doch kein offenes Ohr für die Anliegen der Schweizer Bauern und Bäuerinnen? Über Frankreich und die Westschweiz sind die Bauernproteste in den letzten Wochen in der ganzen Schweiz angekommen, vermeldete der Bauernverband. Bis jetzt sind diese alle geordnet und friedlich verlaufen. Es gab keine Gülle oder Mistverteilung und auch keine Blockaden. Das scheint der Schweizer Bauernlobby sehr wichtig zu sein. Sie begrüßt aber, dass die Landwirtschaft durch die Proteste viel mediale Beachtung bekommt. Zum ersten Mal seit langem wird über das gesprochen, was die Bauernbetriebe beschäftigt und was ihnen das Leben schwer macht, schreibt der Bauernverband. Ja, was beschäftigt die Bauernbetriebe eigentlich? Wer sind die Protestierenden? Warum sind Bauern und Bäuerinnen gegen Umweltmaßnahmen? Sind Landwirtschaft und Umweltschutz Gegensätze? Und welche Rolle spielt bei all dem die Nahrungsmittelindustrie? Zu Gast ist die Agrarpolitik-Expertin und WOZ-Redaktorin Bettina Dietrich. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Bettina Dietrich, ich möchte ausnahmsweise mit einer dummen Frage anfangen. Wenn Menschen, die arbeiten, demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen, dann wird das getragen üblicherweise von linken Organisationen. Hingegen, wenn LandwirtInnen protestieren, hat man irgendwie das Gefühl, das sind da die Rechten, die demonstrieren. Ist dir diese Haltung auch schon begegnet und steckt eine Wahrheit drin in diesem Gefühl?
Also ich finde die Frage überhaupt nicht dumm. Ich muss da historisch etwas ausholen. Also unsere Begriffe von links und rechts sind ja recht stark geprägt von der ArbeiterInnenbewegung, wo es meistens diese klaren Fronten gab, halt die Arbeitenden gegen die Chefs. Und ein selbstständiger Landwirt, heute meistens immer noch männlich, ist ja sein eigener Chef und damit auch sein eigener Ausbeuter. Es gibt auch diesen Begriff von Arbeiter auf eigener Scholle. Das finde ich, das trifft es eigentlich noch gut. Das heißt ja auch, er oder sie besitzt eigentlich die eigenen Produktionsmittel, ist aber trotzdem sehr abhängig von Handel und Verarbeitungsindustrie. Ja, die Landwirtschaft passt so nicht ganz in dieses Denkschema hinein, was man auch daran sieht, dass immer wieder in verschiedenen Ländern sich eben Bauern und Bäuerinnen oft stärker mit ihrem Berufsstand identifiziert haben als mit klein gegen groß. Also waren immer wieder, haben Leute erstaunt darüber geschrieben, dass sich Kleinbauern auch mit Großbauern solidarisierten, obwohl man eigentlich denken könnte, da wäre ein Interessensgegensatz, weil ihnen eben die Identität als Bauer, Bäuerin wichtiger war als die Frage, wer hat wie viel. Dazu kommt, dass halt so die ganze Betonung von Eigentum und Erbe, das ja in Europa überall schon sehr, sehr lange patriarchal organisiert ist, natürlich auch nicht unbedingt gerade zu linken Ideen führt. Das heißt, der eigene Hof, das eigene Land, das man dann bisher immer einem Sohn vererbt hat, das führt so zu einem gewissen konservativen Denken und umgekehrt haben die Linken auch immer wieder mit einem großen Unkenntnis, manchmal auch mit einer offenen Verachtung, auf Landwirtschaft reagiert. Dieser Graben ist sehr tief und er wird natürlich vor allem auch dadurch noch verstärkt, dass es da einen Interessensgegensatz gibt, also dass die Landwirtschaft natürlich angewiesen ist auf gute Lebensmittelpreise, während die Lohnabhängigen eigentlich billiges Essen brauchen. Eigentlich ist es recht erstaunlich, dass es trotzdem immer wieder Bündnisse gab. Also einerseits in Ländern wie Spanien, wo Großgrundbesitz noch lange sehr verbreitet war, gab es ja auch sehr eine starke bäuerliche anarchistische Tradition. Aber auch zum Beispiel, was heute kaum noch bekannt ist, dass in der Schweiz vor über 100 Jahren am Ende des Generalstreiks einen Versuch gab, sich zu verständigen und auszuhandeln, was eigentlich beide Seiten brauchen voneinander. Als ich vor fast 20 Jahren angefangen habe, über dieses Thema zu schreiben, da gab es so keinerlei linke Beschäftigung. Das war so eine Zeit, Mitte der Nullerjahre, da hat es wirklich eigentlich überhaupt niemanden interessiert. Da haben sich viele wirklich gefragt, was willst du mit diesen Rechten, mit diesen SVP-Wählern da? Und eben, es stimmt ja auch jetzt mit den aktuellen Protesten, da haben in vielen Ländern Europas auch Rechtsextreme mitgemischt, das ist so.
Gut, und die Frage ist natürlich, haben sich die Rechtsextremen dann da so draufgesetzt, weil sie gesehen haben, die Proteste kommen bei vielen in der Bevölkerung gut an? Oder hat das wirklich mit den Anliegen der LandwirtInnen zu tun, dass das vereinnahmbar ist von Rechtsrechten?
Ich glaube, das müsste man jetzt sehr genau anschauen, je nach Land. Also in Deutschland hat man schon gemerkt, dass sich die AfD da sehr bewusst drauf gestürzt hat, auch einfach um wieder einen Grund zu haben, die Ampelregierung anzugreifen. Ja, es ist in jedem Land ein bisschen anders und es ist auch, ich würde auch sagen, das Bewusstsein ist verschieden, aber es ist schon auch schade, dass man sagen muss, ein Teil der LandwirtInnen grenzt sich auch zu wenig klar ab. Also zum Teil habe ich auch das Gefühl, die politische Bildung fehlt, um da klar zu sagen, nee, das ist ein No-Go, mit solchen Leuten arbeiten wir nicht zusammen.
Wir werden sicher noch auf Unterschiede zu sprechen kommen zwischen kleineren und größeren landwirtschaftlichen Betrieben. Fangen wir mal an mit der Situation in Europa, in vielen Ländern demonstrieren Bäuerinnen und Bauern, sogar in der Schweiz. Wie ist es denn in der Schweiz, woran entzündet sich hier der Unmut?
In der Schweiz merkt man schon sehr klar, dass die Proteste nicht hier begannen. Also die Proteste ein Stück weit eine Reaktion darauf sind, dass es in anderen Ländern begonnen hat. Und sie sind ja auch nicht sehr sichtbar. Die letzten Aktionen, das waren vor allem so Treffen mit Traktoren am Abend in der Dämmerung, wo es dann vor allem darum ging, mit erleuchteten Fahrzeugen, mit Hilfe von Drohnen schöne Fotos zu machen, indem man zum Beispiel so Slogans mit Traktoren so Slogans schreibt. Das hat aber die Bevölkerung außerhalb dieser Kreise eigentlich fast nicht wahrgenommen, weil das war irgendwo dann halt auf dem Land oder in der Aglo. Es fällt auch auf, dass der Bauernverband und die etablierten Verbände eigentlich sehr zurückhaltend sind. Also ich bin nicht sicher, ob die Proteste überhaupt willkommen sind, was auch damit zu tun hat, dass ja der Bauernverband seit vorletztem Jahr eine Allianz mit den Wirtschaftsverbänden gebildet hat, die sehr widersprüchlich ist inhaltlich eigentlich, aber die so ein bisschen jetzt so eine große Mitte-Rechts-Allianz ist. Und ich glaube, die Führung des Bauernverbandes, der wäre es gerade überhaupt nicht willkommen, wenn da jetzt Grundsatzfragen gestellt würden.
Aber heißt denn das, die da in der Schweiz demonstrieren, das sind vor allem die kleineren? Und
nein, überhaupt nicht, nein.
Und wogegen richtet sich der Protest, wenn sie da mit den Traktoren auffahren?
Also ist schon stark geprägt vom Bauernverband. Also der Bauernverband hat sehr früh, als es in der Schweiz auch anfing, eine Petition gemacht mit Forderungen. Die sind relativ grundsätzlich, also mehr Wertschätzung, weniger Bürokratie, mehr Planungssicherheit, also dass es die Agrarpolitik nicht die ganze Zeit ändert. Und 5-10% höhere Preise. Und was nicht so direkt angesprochen ist, aber schon auch mitschwingt, sind schon auch weniger Umweltauflagen oder weniger, dass es nicht die ganze Zeit ändert, ja.
Und wenn du vorher sagst, dann ist es überhaupt nicht so, dass hier nur die Kleinen demonstrieren. Diese Anliegen, sind die breit verankert in allen möglichen Formen von landwirtschaftlichen Betrieben?
Diese Anliegen, die ich jetzt genannt habe, die sind sehr breit verankert. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner. Man muss auch sagen, auch wenn es uns Linken nicht gefällt, eine relativ große Mehrheit der Bauern und Bäuerinnen fühlt sich vom Bauernverband auch vertreten, soweit ich das einschätzen kann. Und es gibt kleinere alternative Verbände, die andere Forderungen stellen, aber die sind wirklich viel kleiner.
Es steht mir fern, da einen Keil hineinzutreiben, aber gerade in deinem Text, der letztens in der WOZ erschienen ist, beschreibst du ja, dass der Bauernverband vielleicht ja beeinflusst durch diese Verbindung mit den Wirtschaftsverbänden, wo du vorher davon gesprochen hast, gerne so Worte gebraucht wie Strukturwandel und Effizienz und das und sozusagen die Meinung vertritt, dass das gut ist für landwirtschaftliche Betriebe, die sich der neuen Zeit sozusagen anpassen können. Und du schreibst dann in der WOZ, dass das eigentlich auf ein Hofsterben hinausläuft, vor allem von kleineren und mittleren Betrieben. Deiner Meinung nach vertritt der Bauernverband diese kleinen und mittleren gut?
Eigentlich war der Bauernverband, also die ganzen organisierten Verbände seit Ende der 19. Jahrhunderts schon, die haben eigentlich immer das vertreten, was sie für modern hielten. Also das hat der Historiker Peter Moser, der sich da extrem, also der ist da eigentlich die Koryphäe in der Agrargeschichte in der Schweiz hat das immer wieder betont, das war nie eine Vertretung von allen, sondern es hat immer sehr betont, wir sind die mit der Zeit gehen, wir sind die Modernen, die Fortschrittlichen. Und also Strukturwandel in der Landwirtschaft ist wirklich eigentlich nur das. Das heißt wirklich, es gibt weniger Betriebe. In Deutschland wird es ja meistens so mit dem Schlagwort Wachse oder Weiche zusammengefasst.
Aber ja. Da stören sich dann die, die ja als nächstes vielleicht bedroht werden von diesem Sterben, und das sind ja nun mal wahrscheinlich die Kleineren, da stoßen die sich dann nicht daran, dass der Bauernverband das so deutlich vertritt.
Ich weiß jetzt nicht, wie das prozentual wäre. Da müsste man eigentlich, es wäre interessant, mal eine Umfrage zu machen mit einer breiten Beteiligung. Aber viele Betriebe, gerade jene, häufig die junge Betriebsleiter direkt aus der Ausbildung, die glauben, ja, wir sind dann die, die überleben. Wir sind dynamisch genug, wir sind gut aufgestellt. Also wir werden eigentlich die anderen fressen und nicht umgekehrt. Und das Problem daran ist natürlich, das führt immer zu einer Konkurrenz, die natürlich die Solidarität auch wieder verhindert. Also es gibt ein Buch aus der Westschweiz von einem Bauernsohn, das jetzt gerade auf Deutsch übersetzt wurde, Blaise Hofmann, auf Deutsch heißt es, glaube ich, die Kuh im Dorf lassen, der beschreibt das eigentlich ganz drastisch, dass sogar, also es gibt ja ziemlich viele Suizide in dieser Branche, dass schon eigentlich während dem Leichenmahl des toten Bauern die Nachbarn darüber nachdenken, wer übernimmt das Land. Das ist natürlich eine sehr fatale Entwicklung, eben die Solidarität auch nicht fördert. Und ja, da gibt es letztlich zwei Positionen in der Landwirtschaft auch. Es gibt jene, die das offen kritisieren, die das auch bedauern und die eigentlich fordern, dass man das anders machen müsste. Also vor allem auch ist dann die Frage, was kann man tun, damit mehr QuereinsteigerInnen, die es ja gibt, es gibt ja viele Leute, die eigentlich gerne bauen würden, die aber kein Land haben, wie kann man denen das ermöglichen versus die etablierte Bauernverbandsposition, die sagt, ja, wir müssen halt mit dem Fortschritt, um genug zu verdienen, ist diese Vergrößerung unausweichlich. Und das ist natürlich auch die Grundsatzfrage dahinter, ist letztlich, wie viele Sachzwänge akzeptiert man und wo eben auch nicht. Weil der Sachzwang, dass man eigentlich immer günstiger produzieren muss, dass ja eben auch, es kommen immer neue technische Mittel, es kommen Melkroboter, Mistroboter, jetzt kommt die ganze IT auf dem Feld auch. Die Frage ist überhaupt, wie lange man überhaupt noch Traktor fahren muss, wann macht der Roboter das allein? Also diese ganze Frage, die ja letztlich dann dazu führt, braucht es überhaupt noch Menschen in der Landwirtschaft, wenn man das so durchdenkt? Und einerseits macht das der Branche große Sorgen, aber ein recht großer Teil ist da sehr resigniert und hat das Gefühl, ja, wir können das nicht ändern. Und
aber sozusagen in Zeiten wie diesen, wo ja doch, wir kommen zu den Grünen noch gleich, Klimaschutz, Umweltschutz immer bedeutendere Themen werden, könnte man ja schon noch sagen, Strukturwandel könnte auch was anderes sein. Es könnte aus gewissen Gründen erstrebenswert sein, dass nicht alles zentralisiert wird, nicht alles von wenigen Großbetrieben mit großen Maschinen auf großen Feldern bewirtschaftet wird. Solche Strömungen setzen sich zumindest in der Schweiz, wenn ich dich so höre, nicht durch bis jetzt.
Die gibt es überall, aber sie setzen sich nirgends durch. Also das wird einfach nicht Strukturwandel genannt, sondern eher, also in Deutschland meistens Agrarwende, in der Schweiz ist nicht so klar, manchmal auch Agrarwende. In der Schweiz gibt es die Kleinbauernvereinigung und Unitär und einfach auch so eine lose organisierte Allianz von Projekten der solidarischen Landwirtschaft. Die fordern etwas anderes, die fordern auch eigentlich eine ich will nicht sagen utopisch, weil es ist eigentlich nicht utopisch, eine andere, ökologischere, sozialere Branche mit eben nicht immer weniger Menschen, sondern mehr Menschen. Und ich denke schon, da gibt es einen Konflikt, der eigentlich selten offen ausdiskutiert wird. Und eine Landwirtin, die ich schon lange kenne, die auch selber Leute ausbildet, die hat auch gesagt, ja, sie steht diesen Protesten jetzt eigentlich sehr ambivalent gegenüber, weil natürlich ist sie auch für höhere Produzentenpreise, aber es kratzt alles nur so an der Oberfläche. Also die wirklich grundlegenden Fragen, die man stellen müsste, die Fragen einer anderen Landwirtschaft, die eben weniger Energie braucht, weniger Dünger, die dezentraler ist und die lokaler produziert, die werden ja nicht angesprochen von diesen Protesten.
Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite hörkombinat.ch.
Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem, auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
Ja, ich komme jetzt zu einigen Punkten, die du vorher genannt hast, wo die Bäuerinnen und Bauern dagegen protestieren. Umweltauflagen, und da sind ja die Grünen dann vielleicht in der Zwickmühle. Sie wollen nachhaltige Landwirtschaft, das ist dann sicher ein Anliegen. Und andererseits gibt es aber doch etliche Landwirtinnen, jedenfalls in Frankreich und Deutschland, die sich gegen Umweltauflagen richten und sagen, die sozusagen verderben ihnen das Geschäft. Wie ist jetzt aus deiner Sicht das Engagement der Grünen in diesem Bereich?
Ja, also ich bin immer wieder sehr froh um die Grünen, also in der Schweiz, weil im Gegensatz zur SP nehmen die Grünen die Landwirtschaft ernst. Es ist auch so, dass die meisten LandwirtInnen die wählen entweder SVP oder die Grünen, weil das die beiden Parteien sind, die das Thema überhaupt am meisten sich damit beschäftigen. Und was mir jetzt auffällt in der Schweiz auch, es gibt auch unter den Grünen eigentlich so eine Spannung über die Frage, wie stark soll die Partei auf Konfrontationskurs gehen mit dem Bauernverband und wie stark soll sie Brücken bauen. Aber das ist auch mehr eine Taktikfrage. Also natürlich sind die Grünen für eine ökologischere und sozialere Landwirtschaft und damit grundsätzlich ein Stück in der Opposition mit dem Bauernverband. Aber es kommt dann eben auf die Frage an, weil mir fällt einfach auf, sobald diese plumpe Sündenbock-Rhetorik kommt, die ja relativ oft so aus der Stadt auch kommt, die Bauern so einfach als Giftspritzer hinstellt, die quasi an allen Umweltproblemen schuld sind, da wehren sich auch ökologische Bauern und Bäuerinnen sehr dezidiert dagegen und auch zu Recht, ja.
Nur schnelle Zwischenfrage noch, wie steht denn die SVP zu den Bauernprotesten?
Da habe ich jetzt von offizieller Seite nicht so viel gehört. Also eben, ich glaube, also an der Basis jetzt die Leute, die Proteste organisieren, sind viele schon entweder SVP-Mitglieder oder SVP-Wähler, wie auch der Bauer, mit dem ich vorletzte Woche gesprochen habe. Und ja, ich verstehe auch die Argumentation. Also der hat zum Beispiel ja gesagt, ihr sagt uns immer, wir sollen alle auf Bio umstellen, aber wie sollen wir denn das machen, wenn der Bioanteil unter 20% ist? Und das finde ich schon eine sehr berechtigte Frage.
Bei rund 11% liegt der Marktanteil von Bioprodukten in der Schweiz. Der Biomarkt habe sich während der letzten Jahre zu einem wichtigen Absatzmarkt entwickelt, schreibt der Bund in einer Medienmitteilung. Er stützt sich dabei auf einen Bericht des Bundesamtes für Landwirtschaft und des Forschungsinstituts für biologischen Landbau. Sie analysierten, welche Kaufmotive für den Biokonsum relevant sind und wie sich der Markt entwickelt. Dabei haben sie herausgefunden, dass Bioprodukte eher von älteren Menschen als von jüngeren gekauft werden. Wenig erstaunlich ist das Einkommen ein wichtiger Faktor, ein weiterer das Bildungsniveau, was ja oft auch korreliert. Städtische Haushalte geben wiederum mehr Geld für Bio-Lebensmittel aus als ländliche. Das wichtigste Kaufmotiv für Bioprodukte ist die artgerechte Tierhaltung sowie die Vermeidung von Pflanzenschutzmittelrückständen. Das Fazit des Berichts in Bezug auf die Marktentwicklung: Bio ist im Trend. Doch auch wenn statistisch gesehen die Nachfrage nach Bio stetig nach oben geht, so lohnt es sich in der Realität für Landwirte und Landwirtinnen leider noch immer kaum, auf Bio umzustellen.
Ja, vielleicht da im Anschluss an dieses Verhalten der Konsumentinnen, das da auch natürlich mit reinspielt. Ein anderer Punkt, den du genannt hast, war Bürokratie. Sich ständig ändernde Behördenvorgaben. Heißt denn das, dass in der Landwirtschaft eine langfristige Strategie fehlt? Heißt das, dass die Leute zu sehr streiten, wo es hingehen soll? Gerade in Bezug auf das Feld Landwirtschaft, Umweltschutz, sind da zu viele Interessen im Spiel?
Ja, die Parlamente streiten natürlich in allen Ländern, wo es hingehen soll. Klar, die Gesetzgebung ist auch sehr komplex. Und was ein Bauer, eine Bäuerin heute auf ihrem Betrieb einhalten muss, ist auch sehr komplex. Also das sind ja diverseste Vorgaben von allem. Also wie groß ein Stallplatz für eine Kuh sein muss, bis hin zu, wie man den Dünger dokumentiert. Und dann gibt es all die Auflagen, eben zum Beispiel für die Umweltprogramme, wenn man, es gibt ja diese Pflicht zu Biodiversitätsförderflächen, die man dann auch wieder dokumentieren muss. Es ist ziemlich viel Büroarbeit. Also ich denke, es ist nicht mehr Büroarbeit als in anderen Branchen. Aber ja, wie mir eine Bäuerin auch so unter der Hand gesagt hat, es ist halt, die meisten Bauern definieren sich halt nicht als, die nehmen ihren Berufsstolz nicht aus der Büroarbeit, das ist völlig klar. Die sind auch nicht Bauern geworden, weil sie die ganze Zeit im Büro sitzen wollen, natürlich. Aber ich denke schon, dass es gerade als ein Teil des Unmuts kommt davon, dass sich dauernd alles ändert. Es gab eine Zeit lang wirklich alle 5 Jahre eine Neuauflage der Agrarpolitik. Das heißt dann zum Beispiel eben, jemand hat investiert in einen tierfreundlichen Stall und auf einmal gibt es weniger Direktzahlungen dafür, als die Person geplant hat. Und dass solche Sachen die Leute stressen, das verstehe ich schon.
Aber heißt das denn, dass sich der Unmut auch sehr dagegen richtet, also weniger gegen das Machen als gegen das Dokumentieren müssen? Und da gibt es ja schon Möglichkeiten, dem Abhilfe zu schaffen, sozusagen zu sagen, die Bauern müssen einfach so und so viel Prozent des Biodivers haben und kontrollieren tun das wir und sie müssen da gar nichts dokumentieren, weil man sieht es ja, man kann es ja überprüfen.
Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das etwas ändern würde. Und es hat schon sehr viel auch mit dem Selbstverständnis zu tun. Und das ist dann natürlich wieder eine Frage, die überall in Europa ähnlich ist, weil die Agrarpolitik, weil der Staat ja der Branche jetzt 100 Jahre lang gesagt habt, ihr müsst möglichst viele Kalorien produzieren, ihr müsst rationalisieren, ihr müsst, ja, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, die ganzen neuen Hilfsmittel, die ganzen Pestizide, Kunstdünger, Maschinen etc., das wurde ja extrem gefördert und gepusht von allen Staaten bis in die 90er Jahre. Und dann hat man gemerkt, okay, shit, es gibt ziemlich viele Umweltschäden, wir müssen jetzt was tun. Und das zum Teil zu wirklich absurden Kehrtwenden geführt hat, wie in der Schweiz mit den Hochstammobstbäumen, also dass man bis in die 70er Jahre hat man mit staatlicher Unterstützung überall diese Hochstammbäume gefällt. Ursprünglich war das eine Maßnahme, um das Überangebot an Schnaps abzubauen. Und dann nur 10, 20 Jahre später hat man Hochstammbäume wieder gefördert, weil man gemerkt hat, oh, die sind wichtig für die Biodiversität. Und dass solche Kehrtwenden, dass die extrem irritieren, verstehe ich. Und gerade in einer Branche, die ein bisschen einen langen Atem hat. Es ist halt so, dass sehr viele Bauern, Landwirte immer noch verinnerlicht haben, dass sie eigentlich vor allem möglichst viel produzieren. Und das ist ja, darüber definieren sie sich. Wie es auch immer noch in den Schulen, also man muss auch sagen, die Landwirtschaft in Schulen wäre auch so ein Thema, das man mal mehr beleuchten müsste, auch noch immer sehr stark gelehrt wird. Das clasht natürlich total mit der anderen Vorstellung davon, ihr müsst jetzt vor allem Biodiversität fördern, ihr müsst vor allem Wildtiere fördern, ihr müsst jetzt weniger produzieren, ihr müsst jetzt die Landschaft schön machen, das passt einfach nicht zusammen. Und ich verstehe da auch die Wut von Leuten, die sagen, ihr habt das so gewollt und jetzt, also in den Niederlanden ist das sehr stark, weil in den Niederlanden hat die höchsten Düngerüberschüsse und damit Umweltprobleme, weil sie einfach so viele Tiere haben pro Hektar und da jetzt auf die Barrikaden gehen, weil jetzt der Staat gemerkt hat, dass es ökologisch einfach nicht mehr geht. So.
Ja, dann kommen wir vielleicht noch zu den Preisen, was ja auch immer der Punkt ist. Und da habe ich schon wieder so ein Gefühl oder habe eine Sache, die man immer hört, nämlich es sind ja ohnehin viele Nahrungsmittelpreise, Milch und so weiter, Butter, schon jetzt hoch subventioniert. Und dann kann man zum Beispiel jetzt anlässlich der aktuellen Proteste in der NZZ lesen, die Bauern müssen sich einfach dem Wettbewerb stellen. Ein Zitat aus der NZZ ist, es gibt schließlich keine Garantie auf ein angemessenes Einkommen. Ist abgesehen von den Interessen, die vielleicht die NZZ da vertritt, ist an dieser Aussage was dran? Ist die Landwirtschaft schon durchsubventioniert und sind vor allem diese Subventionen gut verteilt? Also profitieren da größere und kleinere Betriebe gleichermaßen davon?
Ja, ich finde diese neoliberale Position immer recht langweilig. Die wird ja leider auch von vielen Linken auch so nacherzählt. Es sind vor allem Leute, die sich nie die Mühe genommen haben, eigentlich wirklich zu verstehen, was Landwirtschaft eigentlich ist und was eben auch der Unterschied ist zur Industrie. Nämlich es geht da um Lebewesen und Lebewesen kann man nun mal nicht so optimieren wie eine Schraube. Und das führt einfach global zu extrem verschiedenen Bedingungen. Und diese Idee von Globalisierung, dass da der Weltmarktpreis spielen soll, die hat nie funktioniert. Die ist ja auch bis heute nicht durchgesetzt, weil die Länder, die sich leisten können, bezahlen Direktzahlungen, weil sie wissen, dass sonst ihre Landwirtschaft auch zusammenbrechen würde. Ob dann diese Direktzahlungen genau am richtigen Ort landen, ist eine andere Frage. Aber dass es irgendeine Form von Ausgleich braucht, damit überhaupt produziert werden kann in Europa, das ist eigentlich allen klar, die sich damit wirklich beschäftigt haben. Denn sonst, ich meine, wenn man wirklich globale Konkurrenz hätte, das gibt es nur ganz wenige Länder, die überhaupt konkurrenzfähig wären und das sind so die halt flach und fruchtbar sind, wo es billige Arbeitskräfte gibt und wenig Umweltauflagen. Das heißt de facto Brasilien, Paraguay, Argentinien, viel mehr ist da nicht. Russland vielleicht teilweise auch noch. Aber das heißt, ein großer, großer Teil der Welt kann nicht konkurrenzfähig produzieren. Und ich finde diese Idee auch absurd, dass man dieses Dogma einfach auf die wichtigste, letztlich die wichtigste Branche der Welt anwenden sollte, wenn es doch eigentlich darum geht, wer hat genug zu essen und wo. Und das ist einfach viel zu wichtig, um da so ein neoliberales Dogma durchzusetzen dabei.
Ein Kollege von dir, Renato Beck in der WOTS, hat auch einen Artikel zu den Protesten geschrieben. Und bei ihm geht es vor allem über die Situation in der Schweiz, dass dort, ich sage mal, die Verzahnung von Interessen anscheinend besonders ausgeprägt ist, dass Vertreter der Nahrungsmittelindustrie in wichtigen landwirtschaftspolitischen Gremien sitzen und dort, so hat es den Anschein, mehr die Interessen dieser Industrie verfolgen als die Interessen der Landwirtinnen. Ist das so ein bisschen ein Sonderfall in der Schweiz? Ist das ein europaweites Problem, dass die Nahrungsmittelindustrie da sehr weit hineinspielt?
Nein, das ist definitiv kein Problem der Schweiz, das ist in Europa noch viel krasser vielerorts. Dort fängt natürlich dieser Interessensgegensatz wieder an, weil ja, die verarbeitende Industrie ist natürlich auch interessiert an billigen Rohstoffen. Und ursprünglich, gerade in der Schweiz, kommt ja ein Teil dieser Verarbeiter noch aus den alten bäuerlichen Genossenschaften, aus einem naheliegenden Selbsthilfegedanken, der im 19. Jahrhundert vor allem aufkam, dass wir übernehmen quasi auch die Verarbeitung und den Vertrieb. viele dieser Betriebe wie Emmi und Landi kommen eigentlich aus dieser Tradition. Nur ist heute nicht mehr so viel davon übrig, weil sich halt die Profitlogik da auch verselbstständigt hat, weil da heute halt auch Manager sitzen, die halt einen völlig anderen Fokus haben. Die Frage ist halt da auch immer, und das ist eine ähnliche Frage wie im Strukturwandel, wie sehr unterwirft man sich Sachzwängen und wie sehr sagt man auch, und das wäre dann die Alternative dazu, man versucht ein Stück weit den Vertrieb und den Handel selber wieder zu organisieren, wie das eben moderne Genossenschaften wie die Biofarm machen oder eben auch die solidarische Landwirtschaft. Aber es ist auch immer wieder klar, dass das, wenn sich sonst an der Agrarpolitik nichts ändert, halt relativ klein bleibt. Was aber einfach schon auffällt, eben, wir wissen manchmal auch nicht, was wir hier noch haben, weil wenn man in die EU schaut, ist es noch viel krasser. Also mir fällt das immer auf, in Deutschland, da gibt es wirklich Großkonzerne und dann gibt es Hofläden und Hofverarbeitung und dazwischen gibt es fast nichts mehr. Und in der Schweiz gibt es immerhin noch diese KMUs, viele beim Käse, beim Fleisch, beim Obst etc., die ich glaube, die auch einen Wert haben als Struktur. Also ich glaube, das ist immerhin, das sind keine Großkonzerne, da gibt es noch eine gewisse Regionalität. Und sonst da fällt der Handel halt wirklich komplett in Discounter und jene, die sich gutes Essen leisten können. Das ist ja keine Lösung. Gut, da kommen dann sozialpolitische Fragen rein, die jetzt vielleicht ein bisschen weit führen, aber eine Idee, die jetzt gerade in Frankreich sehr stark diskutiert ist, ist so die Idee einer Art Nahrungsmittelgrundversicherung, die dafür sorgen soll, dass sich alle Leute gutes Essen leisten können. Wie das dann genau ausgestaltet wird, wird diskutiert. Aber ich finde es sehr interessant, weil es so ein bisschen diesen Gegensatz aufbrechen würde, der immer gerade auch in den Solawi-Bewegungen immer wieder aufkommt. Das heißt, wir wollen gute Löhne für unsere Leute auf dem Feld und dann wollen wir trotzdem das Essen aber nicht so teuer verkaufen, dass sich nur die Reichen leisten können.
Wenn wir jetzt schon ein paar Mal darauf gestoßen sind, dass die Profitlogik, die sich in den letzten Jahrzehnten ja sicher nicht weniger durchgesetzt hat, da so ein bisschen im Wege steht, heißt das dann nicht, dass man in Bezug auf Landwirtschaft vielleicht ähnlich denken sollte wie in anderen Bereichen, über die wir in diesem Podcast schon gesprochen haben, beim öffentlichen Verkehr oder im Gesundheitswesen? Und das heißt, muss man mindestens die wichtigsten Teile dieser Infrastruktur der Nahrungsmittelproduktion so weit wie möglich diesem in der NZZ so gelobten Wettbewerb entziehen?
Ja, grundsätzlich stimmt das sicher. Man müsste einfach sehr genau diskutieren, was das dann heißt. Also das heißt, nur weil etwas staatlich geregelt ist, heißt es ja noch nicht, dass es auch gemeinwohlorientiert ist. Ich finde das immer ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe mir vorhin kurz überlegt, was denn meine Vision wäre. Und ich glaube, meine Vision wäre, dass es eben nicht einfach national organisiert wird, sondern es könnten so eine Art Ökoregionen sein. Da könnten gut auch vielleicht die Nordostschweiz zusammenarbeiten mit Süddeutschland oder Genf mit Teilen von Frankreich, wo es darum gehen würde, dass man so eben in Großregionen versucht, so weit wie möglich eine ökologische Selbstversorgung hinzukriegen, die man dann ergänzt durch Importe. Aber das, wie klar ist, es braucht irgendeine starke Begrenzung von umweltschädlicher Produktion und vor allem auch eine starke Begrenzung von diesen extrem weiten, absurden Transporten. Aber innerhalb von diesem System würde ich dann schon wieder einen gewissen Wettbewerb zulassen. Also das heißt, es wäre dann durchaus gut, wenn es da eine Konkurrenz gäbe, wer macht den besten Käse etc., wer macht den besten Ackerbau. Also dass man da nicht so komplett steuert, weil das war ja eigentlich das System, das es bis in die 90er Jahre in der Schweiz gab und das heute zum Teil so als Schreckgespenst genannt wird. Also es gab die Käseunion, die bestimmte, was überhaupt für Käse produziert wird. Es wurde Unmengen von Überschusskäse produziert, den niemand wollte. Und eine Käserei durfte nicht einmal bestimmen, welche Sorten sie produziert. Und also es ging ja sehr weit, die Regulierung damals auch zum Beispiel. Die Viehzuchtgenossenschaft hat bestimmt, welche Kuhrasse man in einem Dorf haben kann. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Und das war ja auch keine Lösung, also dass dann Unmengen von etwas produziert werden, das nicht einmal gut ist, sondern ich denke, bei der Erfindungskraft der Lebensmittelverarbeitung, da soll man den Wettbewerb spielen lassen, aber man soll schauen, dass die ökologische Produktion nicht konkurrenziert wird, eben durch Billigproduktion aus Südamerika. Das wäre der entscheidende Punkt. Und umgekehrt natürlich auch nicht. Das ist auch nicht. Die EU ist ja exportiert ja auch sehr viel und da muss man auch schauen, dass nicht die EU-Exporte in anderen Erdteilen da bäuerliche Produktion zerstören. Das ist genauso wichtig natürlich.
Das die Gedanken von Bettina Dietrich, wie Landwirtschaft zukünftig organisiert werden könnte und was dabei zu unterlassen wäre. Gefördert werden sollten Ideen, die eine ökologische und soziale Landwirtschaft möglich machen. Hier soll der Staat ruhig Geld reinbuttern und hier soll auch Wettbewerb spielen. Auf einen Wettbewerb, bei dem es lediglich ums Preise und Kostendrücken geht, kann hingegen gut verzichtet werden. Das gilt für die Landwirtschaft wie für jede andere Branche eigentlich auch. Der Verdrängungswettbewerb verhindert überall wirkliche Innovation und eine sinnvolle Entwicklung. Falls ihr euch vertieft mit dem Thema Landwirtschaft und Agrarpolitik auseinandersetzen wollt, sei hier noch auf Publikationen des deutschen Agrarwissenschaftlers Ono Popinga hingewiesen. Eine vierteilige Serie der WOTS durch den Monat mit Ono Popinga packen wir in die Shownotes. Fest steht, das Hofsterben in der Schweiz ist immens. In den letzten 40 Jahren hat sich die Anzahl Schweizer Bauernbetriebe mehr als halbiert und ist 2020 erstmals unter 50.000 Betriebe gefallen, schreibt die Kleinbauernvereinigung auf ihrer Webseite. Ein Umdenken in der Agrarpolitik ist unerlässlich. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.